Wer beim Herbstspaziergang in den Himmel schaut, wird in diesen Wochen hier und da die großen V-Formationen sehen und vielleicht auch ab und zu hören. Viele Zugvögel brechen nämlich wieder zu ihrer großen Reise auf und fliegen in wärmere Gebiete, wie die Kraniche, die ihr eben gehört habt. Sie gehören zu den mittelspäten Zugvögeln und ziehen zwischen September und Oktober in wärmere Gebiete. Rund 20 Milliarden Zugvögel machen das jedes Jahr genau so. Doch wie lange noch? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf das Zugverhalten der Vögel und was hat sich da in den vergangenen Jahren verändert? Das schauen wir uns heute an. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
In diesem Monat gucken wir bei Mission Energiewende zurück und gleichzeitig voraus. In speziellen Recap-Folgen nehmen wir uns Themen vor, die wir schon vor Jahren auf dem Zettel hatten und schauen uns an, was daraus geworden ist. Diesmal Zugvögel. Im Frühling 2018 haben wir uns im Klimapodcast mit ihnen beschäftigt und über Trockenheit, die Storchenpopulation und die wahrnehmbaren Veränderungen beim Vogelzug gesprochen. Und heute schauen wir wieder auf Zugvögel, diesmal allerdings im Herbst offensichtlich. Meine Kollegin Imke Zimmermann hat sich mit dem Thema genauer beschäftigt. Hallo Imke.
Hi Ina.
Hast du selbst denn schon in den vergangenen Tagen ein paar Zugvögel beobachten oder vielleicht auch hören können?
Bis jetzt noch nicht. Mir ist aber eher was Gegenteiliges aufgefallen. Ich wohne ja im Dachgeschoss und bei mir sind im Sommer die Mauersegler immer richtig laut und die hört man richtig schreien, vor allem so in den Abendstunden, wenn sie Insekten jagen. Die Mauersegler, die zählen eigentlich zu den Frühziehern und sind so im September schon weg. Aber ich habe von ihnen tatsächlich Anfang Oktober noch ein paar beobachten können. Und wenn sich solche Beobachtungen wie meine häufen, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass bei den Zugvögeln irgendwas im Argen liegt.
Okay, dann lass uns doch erstmal nochmal die Grundlagen klären. Warum ziehen einige Vogelarten eigentlich überhaupt in den Süden oder in wärmere Gefilde?
Der logischste Grund ist natürlich die Nahrungsverknappung im Herbst. Viele Zugvögel, wie zum Beispiel der Hausrotschwanz oder die Mauersegler, sind Insektenfresser. Insekten gibt es ja aber im Winter hier eher weniger. Deswegen fliegen viele Vogelarten eben in Gebiete, wo sie genug Nahrung zur Verfügung haben. In Südeuropa oder Afrika, da gibt es auch in den Wintermonaten Insekten, Beeren oder Wasserpflanzen. Und die Temperaturen sind eben milder. Es lebt sich dort für Vögel, die auf diese Nahrung angewiesen sind, also wesentlich leichter. Ein dritter wichtiger Punkt ist die Fortpflanzung. Viele Zugvögel brüten im Norden, weil es dort im Sommer sehr lange hell ist und dadurch haben sie mehr Zeit, ihre Jungen zu füttern.
Okay, danke dir fürs Auffrischen. Jetzt ist Herbst offensichtlich und in einigen Gebieten auch in Nord- und Mitteleuropa ist es immer noch recht warm und auch Insekten gibt es noch da. Du hast es ja eben beschrieben. Wie ist das für die Vögel?
Generell kann man sagen, die Lage im Herbst ist ein bisschen entspannter und es gab schon immer kleine Verschiebungen. Durch den auslaufenden Sommer finden viele Vögel länger Nahrung und sind dadurch etwas flexibler, anders als im Frühling, denn wenn sie zu früh wiederkommen, wird es kritisch. Deswegen beziehen sich viele Beobachtungen und Forschungen auch eher auf die Frühlingsmonate.
Ja, dann lass uns doch an dieser Stelle mal zurückschauen auf unsere Folge zum Vogelzug von vor 7,5 Jahren. Im März 2018, da haben wir klar ein bisschen mehr auf den Frühling geschaut und Wolfgang Fiedler vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Rathof-Zell hat damals erklärt, dass die Veränderungen dort schon sehr eindeutig sichtbar sind.
Beim zeitlichen Ablauf fällt vor allem auf, dass im Frühling viele Vogelarten viel früher kommen. Da gibt es lange Beobachtungsreihen, die sagen, dass es bis zu 4 Wochen früher in den letzten 50 oder 60 Jahren geworden ist bei manchen Arten. Und dass auch entsprechend der Brutbeginn bei vielen Arten dann ein bisschen früher liegt.
Wenn ihr euch zum Vergleich die ganze Folge aus dem Frühling 2018 anhören wollt, wir verlinken euch die Episode natürlich in den Shownotes. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Imke, du meintest ja, dass sich viele Beobachtungen eher auf den Frühling beziehen, weil es für die Vögel da kritischer ist. Kommen sie zu früh in ihre Brutgebiete zurück, dann erfriert die Brut womöglich oder der Vogelnachwuchs verhungert zum Beispiel, weil es noch nicht genug Insekten zum Verfüttern gibt. Trotzdem gibt es ja bestimmt auch für den Herbst ein paar Zahlen, oder?
Tendenzen ja, konkrete Zahlen eher weniger. Zum Verständnis erstmal, so Tendenzen und Beobachtungen, die bekommt man dadurch, dass einige Vögel an verschiedenen Orten einen Ring bekommen und verfolgt werden. Auf einem Schweizer Alpenpass hat man das zum Beispiel gemacht und konnte so feststellen, dass sich vor allem die Langstreckenzieher verspäten. Das sind die Arten, die zwischen ihrer Brutstätte und den Überwinterungsgebieten oft tausende Kilometer zurücklegen, wie zum Beispiel eben der Mauersegler und der Storch. Und die müssen auch über die Sahara fliegen. Je nach Herkunftsregion gibt es aber auch innerhalb einer Art Unterschiede. Du merkst also, so ganz eindeutig ist das beim Herbstzug alles nicht.
Okay, also je nachdem, wo ihr in Deutschland lebt, also ihr Menschen da draußen, sah es ja in den vergangenen Jahren mit Schnee, Eis und weißen Weihnachtstagen eher nicht so gut aus. Und das ist nicht nur ein Gefühl. Laut der Nichtregierungsorganisation Climate Central haben Deutschlands Winter in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt 18 Frosttage verloren. Das heißt, die Winter werden milder, der Klimawandel führt in Deutschland tendenziell zu weniger Schneefall, kürzeren Schneesaisons und häufig regnet es auch eher, als dass es schneit. Was bedeutet das jetzt für die Zugvögel, die im Herbst auf ihre große Reise gehen?
Es kann sein, dass die steigenden Temperaturen dazu führen, dass Langstreckenzieher nicht mehr über die Sahara fliegen, sondern auch in Südeuropa bleiben. Das meinen einige OrnithologInnen. Aber es kommt auch hier wieder auf die Art und die genetische Anpassungsfähigkeit an. Gerade Langstreckenzieher brauchen genetisch etwas länger, um sich anzupassen. Ich habe mich natürlich auch nach ein paar Beispielen und Zahlen erkundigt und dafür mit einem Podcast-Kollegen gesprochen, kann man sagen, Martin Rümmler. Er ist Referent für Vogelschutz beim Naturschutzbund NABU und einer der Hosts des Vogelpodcasts Reingezwitschert. Und er kann das alles noch ein bisschen genauer beschreiben.
Was auch interessant ist, es gibt eine große Untersuchung aus Nordamerika, die man aber auch genauso gut auf Europa anwenden kann. Und dort wurde festgestellt, dass es eine Verschiebung von Überwinterungsgebieten nach Norden gibt. Und zwar im ermittelten Durchschnitt von 0,5 bis 1,5 Kilometern pro Jahr in den letzten Jahrzehnten.
Okay, wir können jetzt also keinen direkten Vergleich zur Folge von 2018 ziehen, oder?
Genau, die Beobachtungen beziehen sich immer auf einen längeren Zeitraum, so um die 50 Jahre. Trotzdem sind einige Veränderungen auch in kürzerer Zeit sichtbar. Die Sommer werden immer wärmer, Trockenheit nimmt zu. Der Sommer des vergangenen Jahres geht als Rekordsommer in die Geschichte ein. Gerade Juni, Juli und August 2024 waren laut EU-Klimadienst Copernicus im globalen Durchschnitt die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Natur und die Rastplätze der Vögel aus. Viele Zugvögel rasten an Flussmündungen und Feldern. Und wenn die ausgetrocknet sind, können sich die Vögel natürlich nicht erholen. Das wiederum hat zur Folge, dass einige von ihnen die lange Reise nicht schaffen. Und gerade die Langstreckenzieher müssen eben die Sahara in einem Zug überqueren. Die können ja dann nicht einfach in der Wüste landen. Und wenn sie eben nicht ausreichend Wasser und Nahrung zu sich nehmen konnten, wird es schwierig.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Wir haben gerade gehört, wie sehr ausgetrocknete Landschaften vor allem den Langstreckenziehern zu schaffen machen und dass viele Tiere auf dem Weg in die Winterquartiere sterben.
Ja, und es gibt noch ein ganzes Sammelsurium an weiteren Problemen für die Vögel. Auch darüber habe ich mit Martin Rümmler vom NABU gesprochen.
Neben den erwähnten Konsequenzen aus dem Klimawandel, der Klimakrise, die eben vor allem mit Dürren einhergeht, haben wir natürlich oft auch Extremwetterbedingungen, also Stürme zum Beispiel, die gerade beim Zug zum einen natürlich auch förderlich sein können, wenn es sich um Rückenwind handelt. Also das ist durchaus etwas, was Kraniche und auch andere größere Vögel gerne nutzen. Es kann aber auch dazu führen, dass es eben genau das Gegenteil bewirkt, nämlich Gegenwind oder eben der Vögel zum Beispiel auch verdriftet. Also auch das ist ja etwas, was passieren kann, dass Vögel dann vom Weg abkommen, den sie dann zwar wieder ihren Orientierungssinn nach korrigieren können, aber das bedeutet natürlich immer einen zusätzlichen Verlust an Energie, weil sie dann eben diese Wegkorrektur in Kauf nehmen müssen.
Zum anderen ist es natürlich so, dass auf dem Weg viele Gefahren lauern, die vom Menschen ausgehen, also über den menschengemachten Klimawandel hinaus.
Das können sein Kollisionen mit Stromleitungen oder auch mit Glasfassaden. Also gerade beim Herbstzug ist es so, viele Vögel ziehen ja auch nachts, fühlen sich durch Licht zum Beispiel angezogen in Städten. Und oftmals kennt man das, dass große verglaste Bürogebäude nachts auch beleuchtet sind. Und da kommt es zum Teil auch zu starken Kollisionsereignissen, wo Vögel dann also gegen diese Scheiben prallen, weil sie angelockt wurden durch das Licht und dann entsprechend umkommen.
Und die Liste ist auch noch länger. Gerade in Mitteleuropa sind viele Stromleitungen nicht gesichert und werden dadurch den Vögeln zum Verhängnis. Dazu kommt der Straßenverkehr, die Kollision mit Zügen zum Beispiel, aber leider eben auch jede Menge Plastikmüll, den die Tiere fressen und dadurch qualvoll sterben.
Oh Mann, ja, wir Menschen muten der Natur echt einiges zu. Gerade so Sachen wie Nachtbeleuchtung und die Gestaltung von Bürofassaden, das lässt sich ja inzwischen wirklich einfach lösen und das kann schon in der Bauplanung mitgedacht werden. Und dann gibt es ja noch so ganz andere Faktoren, die uns eher fremd sind, würde ich sagen. Wie die KollegInnen vor 7 Jahren schon berichtet haben, gibt es eben auch Kulturen, die zum Beispiel Störche essen oder die Vögel aus traditionellen Gründen jagen. Das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm. Ich muss jetzt gerade noch mal dran denken, ich habe vor ein paar Jahren für eine Reportage eine Reinigung von einem Storchennest begleitet. Hast du sowas schon mal gesehen? Warst du schon mal in so luftiger Höhe oben?
Nee, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass da einiges an Kot vielleicht auch zusammenkommt.
Also ich war total baff, weil ich mir darüber vorher keine Gedanken gemacht habe. Die haben halt gesagt, sie machen das sauber und dann sind die da halt mit dem Kran richtig hochgefahren und also wenn man dann oben ist, dann sieht man erstmal, wie unfassbar riesig so ein Storchennest ist tatsächlich. Also von Weitem ist es ja immer weit oben und klein. Und dann haben die da 150 Kilo Biomasse rausgeholt, um das Nest wieder benutzbar zu machen.
Das ist ordentlich,
also, da kommt, ne, da, also das ist wie ein riesiger Komposthaufen im Grunde, weil natürlich während der Brut da Essensreste drin landen, der Kot von den Tieren, da wächst Moos drin, da wächst Gras drin, da sind also Futterreste und aber auch Plastik, was du vorhin beschrieben hast. Also alles Mögliche ist da drin, total imposant und total krass, voll, was man da leisten muss, um Störchen einen frischen Nistplatz zu bieten. Ja. Also deswegen ist auch klar, Großvogelschutz, das ist auf jeden Fall was für Fachleute. Da können wir überhaupt nichts tun. Und wenn wir jetzt mal absehen von, wir haben es ja eben besprochen, BauplanerInnen und ArchitektInnen, die bei der Planung von Gebäuden eben optische Brüche mitdenken müssen, um Vögel zu schützen, damit die nicht gegen Scheiben fliegen, dann stellt sich mir jetzt aber die Frage, was können denn wir als Normalos konkret tun, um kleineren Vögeln, also zum Beispiel unseren Gartenvögeln, zu helfen?
Da kann man einiges tun, im Winter zum Beispiel zufüttern. Da ist natürlich wichtig, dass es artgerecht ist. Man sollte sich vorher gut informieren, was die verschiedenen Vögel brauchen. Bei Körnerfressern wie Meisen, Finken und Spatzen sind Sonnenblumenkerne und Nüsse immer eine gute Wahl. Bei Weichfutterfressern wie Rotkehlchen oder den Amseln, da gehen auch Rosinen und getrocknete Beeren oder auch kleine Apfelstückchen. Das Wichtigste ist, was leider immer noch viel zu viele Leute machen, bitte kein Brot füttern. Das quillt nämlich im Magen der Tiere auf und es tut ihnen nicht gut. Und wenn man im Park dann noch so ein paar Enten füttern will, was ja auch immer total niedlich ist, einfach eine Packung Tiefkühlerbsen kaufen, da freuen die sich riesig drüber und das können die auch super verdauen.
Ach echt, das wusste ich gar nicht. Also ich wusste auf keinen Fall Brot, ne? Ich muss mich dann immer zurückhalten, niemanden anzuquatschen. Ja. Aber ja,
Erbsen, krass. Enten lieben Erbsen.
Erbsen sind die Lösung. Okay. Und wie sieht's mit Nistplätzen aus? Das sind ja gute DIY-Projekte, aber man kann sie auch fertig im Baumarkt kaufen, oder?
Ja, Vögel nutzen Nistkästen als Schlafplatz oder als eine Art Übernachtungsschutz bei Frost, Schnee und Wind. In richtig kalten Nächten kommen dann manchmal auch so mehrere kleine Meisen zusammen und werben sich gegenseitig. Wichtig ist, dass man die Nistkästen eben geschützt anbringt und in einer Höhe, wo sie sicher vor Katzen sind. Das gilt auch für die Futterstellen. Wenn man einen Nistkasten angebracht hat, dann hält er sich auch mehrere Jahre. Wichtig ist es dann auch wie beim Storchennest, dass man die eben regelmäßig sauber macht und auch desinfiziert.
Okay, jetzt gibt es ja aber bestimmt auch Probleme, bei denen kann ich als Einzelperson gar nicht so viel machen. Und nicht jeder Mensch hat in diesen Zeiten Geld übrig, was er in den Vogelschutz spenden kann. Was kann ich denn noch fürs große Ganze tun?
Martin Rümmler meinte, dass das Zählen der Vögel ganz wichtig ist. Das war mir tatsächlich auch noch gar nicht so klar. Das kostet uns keinen Cent und ist super wichtig für die Entwicklung von Schutzmaßnahmen. Wir haben in Deutschland auch Vogelarten, die aus Sibirien kommen und hier überwintern, zum Beispiel der Zwergschwan. Es gibt von verschiedenen Vereinen und Organisationen dann immer so Zähltage, an denen man teilnehmen kann. Beim Zwergschwan zum Beispiel wird dann gezählt, wie viele Jungvögel hier mit ihren Eltern überwintern. Und durch das Zählen kann man indirekt ablesen, wie gut oder wie schlecht der Broterfolg zum Beispiel in Nordeuropa oder in Ostsibirien war. Und daraus können dann wieder neue Schutzmaßnahmen entwickelt werden. Wer doch etwas Geld übrig hat, kann natürlich an den Vogelschutz spenden. Es gibt super viele Vogelschutzprojekte, die setzen sich dann auch dort ein, wo man als Einzelperson vielleicht nicht so viel machen kann.
Also zum einen gibt es gerade große Lücken noch, wenn es darum geht, wo ziehen Vögel lang und welche Rastgebiete nutzen sie eigentlich und welche Rastgebiete gilt es zu schützen. Und da gibt es ein schönes Projekt vom MOIN, dem Michael-Otto-Institut im NABU. Und da werden zum Beispiel Seerügenpfeifer besendet, um zu gucken, wo ziehen diese Vögel lang, von der Nordsee aus kommend, wo sie gebrütet haben. Und da konnte man zum Beispiel erkennen, dass sie in Portugal in einem Flussdelta brüten, wo zum Beispiel ein großer Flughafen gebaut werden sollte. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch international guckt, nicht nur, wie geht es den Vögeln bei uns während der Brutzeit, wie können wir also nicht nur ihre Brutgebiete schützen, sondern auch die Rastgebiete und natürlich letztendlich auch die Überwinterungsgebiete. Und da ist es also ganz wichtig, dass man sich verzahnt, international Informationen austauscht und eben auch überregional denkt.
In Sachen internationalem Vogelschutz bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem Laufenden, muss ich sagen. Gibt es Regionen oder Länder, wo der Vogelschutz richtig gut läuft?
Während des Interviews hat Martin Rümmler zwischendurch in einem Nebensatz mal Großbritannien erwähnt und dass da viele Vögel mittlerweile gern rasten oder überwintern, weil der Vogelschutz da eben besser läuft. Und da wurde ich hellhörig und habe natürlich nochmal nachgehakt.
Was machen die anders? Ich glaube, die sind stärker vernetzt und es gibt dort auch ein größeres Bewusstsein für die Bedürfnisse und den Schutz von Vögeln. Und ich glaube, da könnten wir uns noch was abgucken, dass wir einfach die Bedürfnisse der Vogelarten, aber auch der ganzen anderen Organismengruppen mehr in den Fokus schieben und richten, damit wir mit den Vögeln als Vehikel, die ja gewissermaßen auch eine Schirmart darstellen, wenn wir die Vögel schützen, dann schützen wir automatisch auch ganz viele andere Lebewesen und Lebensräume. Und ich glaube, das könnte man sich vielleicht von den Briten einmal abschauen.
Das klingt doch vielversprechend. Wenn wir Vögel schützen, schützen wir auch ganz viele andere Arten. Lass uns diese positive Stimmung vielleicht nochmal mitnehmen und uns ein konkretes Beispiel suchen. In der Folge von 2018 wurde viel auf die Storchenpopulation geschaut. Da hieß es am Ende, dass sich die Storchenpopulation vor allem in Westdeutschland etwas vergrößert hat. Kann man heute, 2025, an diese guten Nachrichten anknüpfen?
Yes, Deutschland hat den nationalen Vogelschutzbericht in diesem Jahr am 31. Juli fristgerecht an die EU-Kommission übermittelt. Das ist Pflicht aller 6 Jahre. Und dieser Bericht besagt eben, vor allem die Population der Westzieher hat zugenommen in den letzten 42 Jahren um 566%, also ordentlich. Und das ist schon echt krass. Bei den Ostziehern ist der Bestand stabil im positiven Bereich bei 29%, aber halt doch noch deutlich niedriger als bei den Westziehern.
Aber woran liegt es, dass es jetzt so krasse Unterschiede gibt? Es sind ja am Ende beides Weißstörche.
Ja, das habe ich mich auch gefragt und nochmal genauer hingehört. Die Antwort von Martin Rümmler knüpft an das an, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, nämlich die unterschiedlichen Routen. Die Westzieher reisen ja meist nur bis nach Spanien und ernähren sich da, wie ironisch, von Müll auf Deponien und haben da so ein bisschen ihre Nische gefunden. Auch wenn man dazu sagen muss, dass es eben manchmal fatal enden kann. Die Ostzieher, die ziehen immer noch über Ostafrika, teilweise bis nach Südafrika und brauchen dadurch mehr Energie und sind auch viel mehr Gefahren ausgesetzt.
Also wir haben jetzt insgesamt eine Populationsgröße von Weißstörchen in Deutschland von, ja, was sind es, über 10.000 Brutpaaren. Das ist sehr viel und also ein zunehmender Trend. Und interessant ist auch, es gibt eine Studie, da hat man iberische Störche untersucht, also Weißstörche, die auf der iberischen Halbinsel, also Spanien und Portugal, brüten und hat untersucht, wie hoch der Anteil nicht wandernder Individuen ist. Und man konnte sagen, dass in den letzten 25 Jahren dieser Anteil von einst 18% heute auf mindestens 70% angestiegen ist. Also auch hier sehen wir eine Tendenz, dass weniger Zug passiert. Und das Interessante ist auch, dass es hier eine gewisse Plastizität gibt. Also wenn man die Jungstörche mal untersucht, dann ziehen 98% der Jungstörche im ersten Jahr noch nach Afrika. Also die, die in Spanien oder Portugal geboren wurden. Im zweiten Jahr sind es nur noch 76% und im dritten Jahr dann nur noch 33%. Also auch hier gibt es eine plastische Anpassung an die neuen Umweltbedingungen.
Was heißt das jetzt? Auch bei den Vögeln zeigt der Klimawandel seine Auswirkungen. Manche Arten passen sich so langsam den neueren Bedingungen an, andere kämpfen ums Überleben und durch ausgetrocknete Rastplätze und menschengemachte Probleme schaffen viele den Weg in ihre Winterquartiere nicht. In der Folge von vor 7 Jahren haben wir darüber gesprochen, dass es im Frühling noch kritischer ist. Denn kommen Brutpaare zu früh wieder, kann es sein, dass sie nicht genug Nahrung finden, dass sie deswegen vielleicht gar nicht anfangen zu brüten oder dass der Nachwuchs es dann einfach nicht schafft. Für mich ist das wirklich beunruhigend und auch traurig.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch einfach das Medium Podcast, das mir da gerade noch den Funken Abstand zu dem Thema gibt. Wir waren im Sommer in Slowenien und da sind wir aus dem Auto raus, weil wir 2 Störche auf einer großen Blühwiese gesehen haben und die haben da Frösche und Mäuse gejagt und wir haben uns das einfach minutenlang angeguckt, ganz in Ruhe, weil diese Tiere so faszinierend und so super groß auch und majestätisch sind. Und wenn man dann innerlich diese Bilder dann im Kopf hat, wie diese schönen Vögel völlig verdreckt über einer Stromleitung hängen, dann bricht mir natürlich auch das Herz.
Ja, ich beschäftige mich privat ja auch ab und zu mit den Vögeln und lese mich da gerne in verschiedene Themen ein, beobachte die auch in meinem Umfeld. Dementsprechend wusste ich ein paar Dinge natürlich schon. Ich finde es aber trotzdem immer wieder schön, darüber zu reden, dass wir eben auch hier den Vögeln beim Überwintern helfen können, die aus kälteren Gebieten kommen. Und Vögel sind einfach so wichtige und tolle Tiere, die viel mehr Aufmerksamkeit verdienen und die wir einfach schützen müssen. Sowohl vom Klimawandel und vor den anderen menschlich gemachten Problemen.
Meine Kollegin Imke Zimmermann hat für diese Folge mit dem NABU-Vogelschutzexperten und Podcaster Martin Rümmler über die Veränderungen im Vogelzug durch den Klimawandel gesprochen. Hab vielen Dank für deine Recherche und für das Gespräch, Imke.
Sehr, sehr gerne.
Wenn ihr in Zukunft keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber. Teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit FreundInnen, KollegInnen und hört gerne nächste Woche wieder rein. Wir machen noch ein bisschen weiter mit unseren Recap-Folgen. Und lasst uns natürlich gerne auch eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Das freut und hilft uns sehr. Also dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Macht's gut. Mein Name ist Ina Lebetjew. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.